Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Klartext HR Deep Dive. Tobi und ich haben uns heute Harald Ackerschott hier mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen zum Thema Eignungsdiagnostik und Tests im Recruiting. Ist das wirklich notwendig?
Klartext HR Deep Dive. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan und Tobi.
Ja, hallo Harald. Ich freue mich sehr, dass wir uns mal quasi hier wiedersehen. Für alle anderen da draußen, nur Tobi, Harald und ich sehen uns gerade und alle anderen an Boxen hören uns nur. Es kennen dich vielleicht schon die einen oder anderen. Magst du dich trotzdem mal kurz uns vorstellen?
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung, Stefan. Und an dich, Tobi, natürlich auch. Harald Ackerschott, ihr seht das jetzt nicht. Ich habe ein paar graue Haare. Ich habe vor einiger Zeit Psychologie studiert und habe mich mein ganzes Berufsleben immer damit befasst, wie man die richtigen Menschen mit den richtigen Stellen zusammenbringt. Am Anfang auch im Recruiting und später aber dann nur noch in der Auswahl und im Vorbereiten der besten Personalentscheidung.
Und wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Wenn ich mich recht erinnere, dann war unser erstes Zusammentreffen in Stuttgart damals bei dem Gründungstermin der Recruiting Rebels. Da warst du ja auch gleich auf der Bühne mit dabei, ne?
23. Oktober 2019.
Ah, sehr gut.
Der Herbst. Vor dem Corona-Start, da sah die Welt noch ganz anders aus. Da waren wir noch 150 Leute in einem kleinen Raum bei Bosch und haben uns kennengelernt in dieser wunderbaren Recruiter-Szene. Das war ganz großartig, ja.
Und das war auch so ein bisschen mein erster Kontakt überhaupt zu dem Thema Eignungsdiagnostik, so als Schwerpunktthema. Ich weiß noch, du hast dann bei deinem Auftritt auf der Bühne so eine kleine Frage gestellt, wie so ein kleines Spielchen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, du hast mich da vollkommen überrollt. Ich hätte die falsche Antwort gegeben und dachte mir sofort, oh mein Gott, gut, dass Eignungsdiagnostik sich nicht durchgesetzt hat. Weißt du noch, um was du da gesagt hattest?
Ja, das hat eigentlich mit der Eignungsdiagnostik nichts zu tun. Das ist so eine kleine Demonstration, wie Intuition und Nachdenken miteinander, manchmal aber auch gegeneinander arbeiten und dass man immer weiß, welches seiner Systeme man einschalten muss. Das ist ein klassisches Problem aus der Literatur. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hätte richtig lösen können, weil ich es eben von einem anderen Winkel aus gesehen habe und von daher kann ich immer sagen, weiß die Lösung. Es ist klar, das ist das Born-Bad-Problem bekannt geworden durch Daniel Kahnemann, unseren großen Kollegen mit dem Nobelpreis oder dem Nobelgedenkpreis, wenn man es ganz genau sagt, wenn ein Ball und ein Schläger gemeinsam, also ich habe jetzt heute auch hier noch den Baseballschläger, den ich damals dem Timo mitgebracht habe, da habe ich noch ein zweites Exemplar zu Hause.
Oh, wow.
Wenn ein Schläger und ein Ball gemeinsam $110 kosten und wenn der Schläger $100 teurer ist als der Ball. Wie viel kostet dann der Ball?
Und da saßen wir nun, Tobi, das kannst du dir vorstellen. Und ich hatte natürlich sofort eine zweistellige Zahl auf den Lippen, habe mich zum Glück nicht gemeldet.
Ja, wir haben diese 100 und diese 110 und das passt so wunderbar zusammen. Und dann sagen wir, der Ball kostet 10. Aber wenn man da mal genau hinguckt, der Unterschied zwischen 10 und 100 ist nur 90. Also es wird eine krumme Zahl. Der Ball kostet 5, der Schläger 110 und dann stimmt das auch mit dem Unterschied. Und das machen die Hälfte der Stanford-Studenten, die Hälfte der Harvard-Studenten, das machen fast alle falsch. Ne?
Ja. Ja. Stefan, ich kann dich beruhigen. Mir wurde die Frage auch schon mal gestellt. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Kontext, aber ich habe die Frage auch falsch beantwortet. Daher sind wir schon mal zwei.
So. Und das war der Einstieg. So habe ich den Harald damals kennengelernt und dann war natürlich, das war sehr gut, meine Aufmerksamkeit, meine Sinne geschärft. Und ich sage, beim nächsten Beispiel, das er bringt, dann bin ich dabei. Ne? Und dann fingst du an, über Eignungsdiagnostik und deine Leidenschaft zu erzählen. Und da wollen wir heute so ein bisschen alle, die uns zuhören, mit dran teilhaben lassen. Magst du den Begriff Eignungsdiagnostik vielleicht irgendwann mal ein bisschen erklären? Das klingt ja irgendwie fast schon medizinisch, ne? So Diagnostik.
Ja, genau. Das ist auch ein Begriff, der viele Facetten hat. Aber ich will mich mal auf zwei konzentrieren. Eignungsdiagnostik ist natürlich ein Fachgebiet. Das ist ein Fachgebiet in der Psychologie. Im Rahmen der Diagnostik gibt es ganz viel, gibt es auch die klinischen Seiten. Ne, wer hat vielleicht auch eine Störung oder sowas? In der Eignungsdiagnostik geht es darum, zu erforschen, wie stellt man am besten fest, welche Person auf einer Stelle die beste Leistung bringen kann. Also Eignung geht ja nicht ohne die Frage zu beantworten, wofür. Es gibt ja keine Universaleignung. Also es geht immer, worum geht es, Anforderungen und dann genau gucken, mit welchen Instrumenten, wer passt dazu. So, das ist die eine Bedeutung. Die andere Bedeutung ist, dass das natürlich das ist, was wir alle machen. Insbesondere Führungskräfte, die sagen, okay, ich habe hier eine spannende Aufgabe, einen besonders schwierigen Kunden, komplexes Projekt, das gebe ich der Petra. Der Willi, der hat das letzte Mal, na, der ist da bei dem einen Kunden schon mal angeeckt, weil er nicht so politisch denkt. Also die Führungskraft, die ordnet ja dauernd Aufgaben Mitarbeitenden zu und macht dann Abschätzungen, wer macht das besser, wer macht das nicht so gut, wer braucht wie viel Unterstützung, bei wem kann ich mich entspannt zurücklegen und wem muss ich dabei helfen. Das deswegen ist es mit dem Begriff so schwierig,
ja,
weil Eignungsdiagnostik eben mehr ist als Tests.
Das bedeutet also quasi, dass die Führungskräfte, die jetzt so vorgehen, wie du das gesagt hast, auch Eignungsdiagnostik machen, aber nicht richtig oder nicht systematisch? Oder was bedeutet das konkret?
Naja, sie treffen Eignungsentscheidungen,
ja,
und machen implizit Eignungsdiagnostik. Ob sie sie gut machen oder schlecht, da wird es eine große Bandbreite geben. Ne? Es gibt Unternehmen, die funktionieren gut. Es gibt Unternehmen, die stocken manchmal so ein bisschen, wenn nicht mehr alles so ist, wie es gestern war. Und die Psychologen erforschen das halt. Ne? Die haben dann für diese typische Situation der Personalauswahl, also es kommt jemand von draußen. Heute sind das ja keine Bewerberinnen und Bewerber mehr, sondern das sind ja Menschen, denen man sich dann auf allen möglichen Kanälen nähert, um sie vielleicht dem Unternehmen nahezubringen oder das Unternehmen erstmal ihnen vorzustellen. Aber es gibt auch noch Leute, die sich einfach auf eine Stellenanzeige bewerben und in dieser Situation auf der einen Seite eine Organisation mit offenen Stellen oder einer offenen Stelle, auf der anderen Seite ein Mensch, wie man sicherstellen kann, dass das gut passt, das ist eben eine Disziplin und diese Disziplin produziert Erkenntnis, kann man nutzen oder ignorieren.
Ja. Und jetzt hast du schon einen Begriff genannt, Anforderungsanalyse. Das klingt jetzt auch wieder erstmal sehr, sehr theoretisch und vermutlich machen das auch viele intuitiv. Aber was genau wäre denn, wenn man es im eignungsdiagnostischen Sinne professionell macht, eine solche Anforderungsanalyse?
Also das ist natürlich ein technischer Begriff. Ich sage dann, wenn ich mit meinen Kunden und Partnern rede, lass uns mal auf die Anforderungen gucken. Das hängt dann von der Stelle ab, wie komplex das ist. Das kann auch schon mal abends auf den Bierdeckel hingehen, ne? Dass man mal so notiert, was tut da jemand. Ich habe eben einen Anruf von meinem Steuerberater bekommen, der beim Vortrag war, den ich irgendwie hier mal bei unserem lokalen Unternehmerfrühstück gehalten habe, gesagt, ich habe was gelernt, ich brauche jemand, ich mache das jetzt nicht so wie das letzte Mal, sondern ich setze mich erstmal hin und schreibe auf, was brauche ich eigentlich? Ich brauche vielleicht nicht eine Steuerfachgehilfin, also so ein Etikett, die dann automatisch das kann, was bei mir eine Steuerfachgehilfin macht. Ich finde auch vielleicht gar keine Steuerfachgehilfin, weil es die am Markt kaum noch gibt, sondern ich muss mal aufschreiben, was ist bei mir zu tun und wer könnte das dann? Ob jetzt Steuerfachgehilfin oder Anwaltsgehilfin oder ehemalige Arzthelferin oder was auch immer. Wer könnte das denn für mich machen? Und ja, wenn er klug ist und hat dann eine Quereinsteigerin, dann schickt er sie zu mir zum Testen.
Ja,
weil wenn man quer einsteigt, muss man ja eine steilere Lernkurve haben, als wenn man schon genau das mal irgendwo gelernt hat, was man dann beim neuen Arbeitgeber machen soll.
Dann schickt er sie zum Testen. Ja, genau. Was machst du denn dann da? Welche Tests führst du durch? Also jetzt kommen wir quasi dem Thema Eignungsdiagnostik deutlich näher. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein Anforderungsprofil. Das ist sozusagen der Sollzustand. Und jetzt geht es um die Erhebung des Ist-Zustands, wenn ich es richtig verstehe. Ne?
Ja, wir haben ja erstmal Aufgaben, die zu erledigen sind. Also wie in der Grundschule Tu-Wörter, ne? Akten sortieren, kategorisieren, Posteingang aufmachen, durchlesen, entscheiden, wo gehört das hin, muss das zum Chef, kann ich das selber machen. Alle möglichen Denktätigkeiten. Und ja, ich habe keine Geschäftspartner, die irgendwie Gedanken lesen können. Die meisten müssen drüber reden. Und häufig spielen auch noch irgendwie Zahlen eine Rolle. Ne? Um wie viel Geld geht es? Wie viel Zeit haben wir noch? Wie viele Leute brauche ich für das Projekt? Und dann muss man in Wörtern oder in Zahlen und in der Kombination davon denken. Und das kann man in einem standardisierten, noch ein Fachbegriff, psychologischen Messverfahren oder psychometrischen Verfahren, klingt noch schlimmer, oder eben einfach in einem Test kann man das mal abprüfen, indem man jemandem ein paar einfache Aufgaben gibt und guckt, wie schnell und wie genau werden die gelöst.
Wie viel Zeit muss man dafür einplanen? Also es hängt natürlich von der Position ab und je nachdem, wie komplex sie ist, denke ich.
Das ist immer so ein Anliegen, dass man den Prozess, sich so kennenzulernen, nicht irgendwie noch verlangsamt, aber das geht über ein Wochenende, das geht aber auch von einem Nachmittag auf den nächsten Morgen. Das ist ja heutzutage alles online. Das geht flott und spart vor allen Dingen Zeit bis hin zu einer vergeudeten Probezeit. Ne? Also wenn man mal so den Arbeitsaufwand, ne, Einarbeitung, Probezeit, das klappt doch nicht. Wenn man das mal rechnet, da ist dann ein Gespräch weniger geführt, dafür einen Test mehr gemacht, dafür die Sicherheit auf beiden Seiten größer. Es ist ja vielleicht sogar für einen Mensch, die jetzt in der Stelle ist und sagt, ja, ich wechsle jetzt vielleicht, weil es näher ist oder weil ich da Arbeitszeiten habe, die ich besser mit meiner Kinderbetreuung vereinbaren kann. Oder ich habe selber eine Mama, die 92 ist. Also wenn ich mir jetzt nochmal eine Stelle suchen würde, dann würde ich mir alle suchen, wo ich genug Zeit für meine Mama habe. Und das können ja dann so Überlegungen sein. Und wenn ich dann in eine neue Stelle gehe, dann ist das für mich ja vielleicht sogar noch wichtiger als für die Organisation, in die ich reingehe, dass das auch passt. Wie viele Leute habt ihr bei der DATEV irgendwie?
8.600 ungefähr.
Wow. 8.600, fast bis aufs Komma genau. So, ich sag jetzt mal, wenn da 10 Flaschen drunter sind, kriegt ihr hin, ne? Aber wenn ich jemand bin, der in der einen Stelle, die ich habe ja keine 8.600 Arbeitgeber, ich habe ja immer nur eine Stelle, vielleicht mal anderthalb irgendwie mit noch einem Nebenjob. Wenn das nicht klappt, dann leide ich viel mehr als die Organisation. Also eine gute und sorgfältige Betrachtung, wie gut passen wir zusammen, nenne es Eignungsdiagnostik, ist eigentlich ein Akt der Fürsorge von einem Unternehmen, den Mitarbeitenden zusammen. Ich preise ja den Fachkräftemangel, weil er hat einen Effekt. Die Leute quälen sich nicht mehr. Es muss keiner mehr 2 Jahre in der Stelle bleiben, damit ich meinen Lebenslauf nicht versaue und gehe dann da gebeugt jeden Tag gedruckst zur Arbeit und muss das aushalten. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Also wenn eine Firma die Falschen einstellt, das nicht zusammenpasst, dann gehen die auch von alleine wieder und sagen, danke, das war's, ich finde schon wieder eine andere Stelle.
Das ist jetzt total spannend, wenn du das so formulierst, weil man könnte umgekehrt ja auch sagen, aber will dann die potenzielle zukünftige Steuerfachangestellte sich das antun, bei Harald Ackerschott oder wo auch immer im Unternehmen jetzt anzufangen, Tests zu machen, weil sie sagt, naja, der Markt hat sich doch gedreht. Warum fängst du denn jetzt an und willst mich prüfen einseitig? Natürlich will ich dich kennenlernen, aber bei diesem Test, da lerne ich das Unternehmen ja nicht kennen, sondern da lernt das Unternehmen ja erstmal mich kennen. Mal provokativ gefragt, ja?
Hey Stefan, wir wissen doch alle, was ist wichtig? Die Haltung, Attitude, ne? Also du musst die richtige Haltung dafür entwickeln. Das ist nicht, du musst nicht einen Test über dich ergehen lassen. Natürlich, wir lernen dich kennen, aber wenn wir mal genau hingucken, diese Beziehung, ein einzelner Mensch, der sich orientiert in Bezug auf eine neue Stelle und eine ganze Organisation mit Recruiterinnen und Recruitern und vielleicht auch Eignungsdiagnostikern, aber auf jeden Fall erfahrenen Führungskräften, die schon zig Leute eingestellt haben und vielleicht auch schon wieder ein paar gefeuert haben. Bewerberin ist kein Beruf. Bewerber ist ein Bedürfnis. So, und die Kompetenz, die Verantwortung, die Instrumente, da ist doch das Unternehmen viel besser ausgestattet. Und da kommt es doch darauf an, wie kommuniziere ich das? Lasse ich meine Bewerber klein mit Hut unterm Teppich heranspazieren oder sage ich, hey, ich freue mich, dass ich dich kennenlerne. Ich finde dich total sympathisch. Ich freue mich, wenn du mich auch sympathisch findest. Aber wir wollen ja auch zusammenarbeiten. Und wir können das jetzt nicht beliebig ausprobieren. Wenn du das ernsthaft ausprobierst, dann kündigst du vorher. Du kannst natürlich einen Probetag bei mir machen, aber das kostet einen ganzen Tag. Und wenn ich jetzt in meinen Terminkalender gucke, wie gut können wir dich an dem Probetag betreuen? Das hängt dann auch davon, ob jetzt vielleicht unser Kunde XY oder XYZ gerade unsere Kapazitäten wegnimmt. Also es ist letztendlich eine Frage der Vermittlung. Wie steht man selber dazu und was kommuniziert man?
Harald, wenn ich den Prozess für mich in der Praxis gerade mal durchdenke, wenn ich jetzt auf meine Führungskräfte zugehen würde und sage, okay, halte es für sinnvoll, dass wir bessere Eignungsdiagnostik betreiben im Bewerbungsprozess und würde das so vorschlagen in dem Rahmen, dann würden die sagen, oh, das ist viel zu aufgeblasen, das ist ja gar nicht schlank genug, ja, wir müssen da schneller werden. Was würdest du dem entgegnen oder wie würdest du darauf reagieren?
Ja, das ist doch typisch. Ich lese nicht meinen Plan, bevor ich losfahre. Ich habe keine Zeit, meine Axt zu schleifen. Ich hacke also ich habe noch keine Führungskraft getroffen, die nicht an irgendeiner Stelle wirklich Zeit verschwendet und Zeit verliert. Und was gibt es Wichtigeres? Was gibt es Wichtigeres als die neuen Mitarbeitenden und die schon vorhandenen Mitarbeitenden? Na, natürlich, Retention ist das neue Recruiting. Also ich muss ja auch aufpassen, dass ich die Leute behalte. Und je besser wir zusammenpassen, desto besser, jetzt hätte ich fast gesagt, werden wir auch zusammen alt, aber desto besser kann auch das vielleicht wachsen und neue Dinge starten und uns auf die Veränderungen in der Welt gemeinsam anpassen und in der Umgebung. Also es ist doch völlig wurscht, ob du jetzt sagst, Strategie ist wichtig. Aber wenn du die Leute nicht hast, deine Strategie umzusetzen, jetzt sagst du irgendwie, Hardware ist wichtig. Die wird auch von Menschen gekauft. Menschen machen das Unternehmen. Und wer sich dafür nicht die Zeit nimmt und what's in for me, fragt der heilige Manager. Naja, du kannst 10 Gespräche weniger führen oder du führst die 2 Gespräche, die du führst, besser vorbereitest und lernst einen Menschen mit, wenn du Instrumente dazu nutzt, einfach 10-mal besser kennen, als wenn du es einfach deiner Nase und deiner Tagesform überlässt. Ja. Natürlich gibt's Hiring Manager, die wollen sich da nicht reinreden lassen. Aber es gibt auch Hiring Manager, die haben so ihre ganz eigene Agenda. Deswegen ist wichtig, dass so Methoden und Instrumente auch zur Organisation passen. Und die Grundvoraussetzung ist letztendlich, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, aber auch in die gleiche Richtung. Es gibt so ein schönes Bild von dem Schulz von Thun, ne, im Management-Seminar. Der wirft so ein Tau in die Mitte und sagt, jetzt machen wir Tau ziehen. Und was machen die? Linkes Ende, rechtes Ende und dann zerren sie und nichts bewegt sich. Jetzt kommt ja mal alle rüber auf die eine Seite und zieht den. Guck mal, wie leicht das geht. Ihr könnt den überall hinziehen, das Tau. Ne? Und könnt ihr dann noch ein richtiges Gewicht ans Ende hängen. Wenn Führungskräfte ihre eigene Agenda haben, dann ist es natürlich schwierig.
Ja, und jetzt lass uns doch, du hast jetzt mehrfach schon angedeutet, Testverfahren und Tools. Lass uns mal den Kindern da einen Namen geben. Was genau wird mit was für Tests getestet? Gibt es da gute, besonders gute, weniger gute? Gib uns doch mal ein bisschen Einblick.
Ja, also wie schon gesagt, bei den meisten Aufgaben muss man nachdenken. Das heißt dann Intelligenz, was man dann dazu benutzt, ne? Das heißt nicht, je mehr Intelligenz ist immer, desto besser. Du brauchst immer irgendwie so eine Kapazität hier zwischen den Ohren. Könnt ihr jetzt nicht sehen, habe ich jetzt den Kopfhörer drüber. es gibt eine Komplexität in der Aufgabe und das, was du zwischen den Ohren hast, muss dem irgendwie entsprechen, dass du damit klarkommst und nicht jeden Abend endlos überstanden machst, weil du einfach da nicht durchsteigst und immer weiter nachdenken musst und alle möglichen Ressourcen aktivieren musst. Also das muss zueinander passen. Ne? Also wir drei, wenn ich uns so sehe, wir wären nicht gut aufgehoben am CERN da unten in Genf, wo sie die Ursprünge des Universums erforschen.
Ne? Ja, vermutlich, ja.
Ich habe mal mit einem Physiker geredet, der sagt, Herr Ackerschott, Sie können sich das nicht vorstellen. Wir haben nachgedacht, bis uns buchstäblich die Köpfe wehtaten. Ne? Wunderbar, dass ihr das macht. Mal gucken. Ne? Ich verstehe nicht, womit ihr sich da beschäftigt. Ne? Das ist also, da wäre ich jetzt nicht geeignet. So als Psychologe komme ich ganz gut klar. Ich sag mal, mit so einem Job als Empfangsdame bin ich nicht, sehe ich mich gut genug für aus oder Empfangsherr. Da würde ich mich wahrscheinlich langweilen. Ich treffe gerne auch Leute und unterhalte mich gerne, aber ich brauche auch so mehr als so eine 30-Sekunden-Interaktion, wo möchten Sie hin, sondern brauche auch so ein bisschen was zum Knabber. Ne?
Also ich da irgendwie zusammenpassen. Ja? Da gleich mal eine Frage mit rein, weil du gerade Intelligenztests gesagt hast. Ja, das ist ja auch so ein Thema, wo ich persönlich so ein bisschen erstmal einen Zugangsschwierigkeit habe, ne? Weil Intelligenz ist ja was ganz Eigenes und wenn dann irgendwie ich getestet werde, dann kommt was raus, was gut ist, dann freue ich mich. Aber es ist für mich schon sehr, wie soll ich sagen, natürlich irgendwas Intimes einerseits. Und auf der anderen Seite sage ich, naja, jetzt kommt es natürlich ganz drauf an, wenn das irgendwelche sprachlichen Dinge sind, da bin ich vielleicht besser. Sind das aber mathematische Tests, ja, dann sage ich, naja, Mathe war noch nie so meins. Da bin ich dann plötzlich schlechter und dann ist meine Intelligenz ja schlechter. Wie ist dieses Intelligenztesten denn eigentlich? Ist das kontextabhängig? Gibt es eine Art universelle Intelligenz, die unabhängig ist von dieser Art des Testens? Das würde mich interessieren.
Ja, also das ist ein super Punkt. Die heißen ja auch in der Regel nicht. Ich habe mich letzte Woche auf der HR Edge oben am UDIRX, habe ich mich sehr gefreut. Da hat eine große Firma eine Präsentation gehabt und da stand drauf Intelligenztest. Das fand ich super, dass das überhaupt möglich ist. Dass die da sagen, wir machen Intelligenztest. Aber das ist natürlich nicht die Regel. Man sagt dann, man guckt sich kognitive Fertigkeiten, Fähigkeiten an. Man guckt auf Zahlenverständnis, man guckt auf Wortschatz, Wortverständnis. Und da gibt es dann unterschiedliche Ergebnisse. Und zu sagen, ich kann jetzt nicht mit Zahlen, da sagen die Leute mir, ja, das wusste ich auch, das stimmt, das ist auch völlig okay. Und wenn ihr mir gesagt hätte, dass ich da so viel rechnen muss, dann hätte ich mich möglicherweise auch gar nicht beworben. Ist doch gut, dass wir nochmal hingeguckt haben. Also, wenn ich einer Recruiterin oder einem Recruiter, der sich beim Partner von mir bewirbt, sage, ey, du bist super mit Menschen, aber du bist jetzt nicht so der analytische Typ, dann sagt er, ja, bin ich. Sag, brauchst du auch nicht sein. Ne? Du hast ja Instrumente, die du nutzen kannst und es kommt darauf an, dass du im Kontakt verbindlich bist, dass du zugewandt bist. Also die meisten Menschen haben da auch schon so ein Verständnis. Es gibt natürlich die Dunning-Kruger-Effekte und wir überschätzen uns alle und Jungs überschätzen sich mehr als Mädels und so weiter. Aber so im Grunde, wenn man eine Aufgabe bearbeitet, dann hat man schon so ein Verständnis, fällt mir das schwer oder geht mir das flüssig von der Hand.
Ja. Jetzt haben wir in der Szene ja häufig auch über Twitter oder so mal irgendwie dann Kontakt, wenn wieder jemand ankommt mit einem Typentest. Ich weiß, dass wenn jetzt diese Abkürzung DISC irgendwie im Zusammenhang mit Eignungsdiagnostik oder Auswahl im Recruiting kommt, dann kriegst du quasi schon Ausschlag, ne, Harald, weiß ich genau. Kannst du mal erläutern, weil dann würde ich sagen, aber wir machen doch genau das jetzt, ja, jetzt testen wir, haben sogar das so vereinfacht, dass wir da Farben dabei haben und dann wissen wir hinterher, ja, ist eher dominant, ist eher whatever.
Ja, also lass mich erstmal was Positives sagen, ne? wir müssen da jetzt gar keine Brands irgendwie nennen. Es gibt ja so kleine Persönlichkeitsfragebögen, die dann in Farben oder mit Kürzeln oder was auch immer die Menschen sprechfähig machen. Mhm. Ja, du hast ja bei den Linienmanagern, also bei denen, die so auch führen, aber wo der menschliche Faktor nicht das Zentralelement der beruflichen Kompetenz ist, die vielleicht Ingenieure sind oder die Controller sind. So. Und da gibt's so gesunde Leute mit einem guten Selbstbewusstsein, die gehen ganz natürlich davon aus, dass die Welt so ein bisschen tickt wie sie selber. So. Und dann machen die alle so mal in so einem Teamtraining so eine Typologie. Und dann sagt der eine, ich bin rot. Der andere sagt, ich bin blau. Ich habe noch nichts getrunken. Ich bin grün. Ist nicht politisch gemeint, ich bin gelb. Und dann, wir unterscheiden uns. Und das ist doch schon mal toll. Und die haben dann Wörter dafür, Farben oder Begriffe, wo es dann so ein bisschen schwierig wird, wenn da irgendwas steht mit einem analytischer. Ohne dass der Analyseaufgaben gemacht hat, sondern nur, weil er selber so gesagt hat, ach, ich denke gern nach oder ich muss manchmal grübeln. Ne? So, und da, ich habe ja eben gesagt, die Menschen kennen sich meistens schon, aber es gibt noch so einen anderen Effekt. Es gibt manchmal Leute, die verwechseln eine Anstrengung, die sie haben, mit einer Fähigkeit. Ich hatte mal eine Praktikantin, die kam jeden Tag zu spät. Die hat sich aber für sorgfältig und pünktlich gehalten. Die hat mir nämlich erzählt, ich stehe jeden Morgen in Wesseling am Autokreuz und weine, weil ich weiß, ich komme heute wieder zu spät und das quält mich so, weil ich doch so pünktlich bin. Aha. Sie ist aber nicht auf die Idee gekommen, eine Viertelstunde früher loszufahren. Ne? Sie hat die Anstrengung, wie sie drunter leidet, nicht pünktlich zu sein, damit verwechselt, dass ihr Pünktlichkeit wichtig wäre. Aber die Konsequenzen, also solche blinden Flecken gibt es natürlich auch, haben wir auch, habe ich sicher auch. Ich freue mich, wenn ich nicht darauf angesprochen werde oder wenn ja, dann in einer freundlichen Art und Weise, dass ich auch was damit anfangen kann. Und da sind so Farbcodes und so ein bisschen unverbindlichere Sachen, die einem eine Sprache dann zur Verfügung stellen, gar nicht schlecht. So, jetzt machen diese Typenverfahren, ich nenne das extra nicht Test, weil es sind keine Tests, es sind Fragebögen. Also man wird nach sich gefragt und sagt da was über. So, diese Typologien, die kategorisieren die Leute in Typen. So, das ist aber nur scheinbar ein Vergleich, weil der rote Typ, der kann einem blauen Typ in bestimmten arbeitsbezogenen Merkmalen viel, viel näher sein als einem anderen roten Typ. Also das ist so eine Orientierung, aber es ist nicht wirklich ein klarer Vergleich der Menschen untereinander, weil der rote Typ ist nicht röter als der blaue Typ, sondern es ist der, bei dem das Rote stärker ist als sein Blaues. Also das sind dann noch ein technischer Begriff, sogenannte ipsative Verfahren von Ipse selbst. Man wird nämlich mit sich selber verglichen. Welches deiner Merkmal ist hervorstechender? Mhm. Also ich könnte ja analytisch sein, aber viel, viel weniger analytisch als jetzt Stephen Hawking oder Stefan Scheller. Ne? Nur in meine nachdenkliche Seite ist stärker als meine intuitiv gefühls Beziehungs- oder wie auch immer orientierte. So, deswegen dienen diese Typologien nicht dazu, Menschen in Bezug auf arbeitsrelevante Merkmale wirklich untereinander zu unterscheiden und Eignung feststellen ist ja auch immer, wer ist besser geeignet? Habe ich zwei, die ich vergleiche oder passt die eine Person, die ich angucke, zu den Anforderungen meiner Stelle, also zu so einem Modell von jemand, der meine Stelle gut ausfüllt? Und da hilft der Typentest eben. Oh, jetzt habe ich selber gesagt, Typentest. Das hat mich so mitgenommen hier heute, Entschuldigung.
Ich hätte eine Frage dazu. Ich habe selbst schon solche Verfahren mehrmals durchlaufen, um bei Verfahren zu bleiben. Wie würdest du das sehen, so als Erstindikation, um so einen ersten Eindruck zu bekommen? Also das ist jetzt mein persönliches Gefühl. Da hat das natürlich nicht in der Tiefe gepasst, aber es hat mir immer eine Indikation gegeben, wo ich sagen würde, ja, das könnte schon ganz gut passen. Und man wird ja häufig dann auch bestätigt in dem, ne, wenn man die Auswertung erhält. Wie würdest du damit umgehen? Oder würdest du sagen, als Erstindikation ist es verwendbar, aber man muss trotzdem tiefer einsteigen?
Das ist ja ein Grund für die Beliebtheit. dass so viele da mitschwingen können. Kennst du den Barnum-Effekt?
Vom Namen, aber ich weiß nicht mehr,
was das ist. Hast du The Greatest Showman gesehen mit Hugh Jackson?
Ja.
Ja? Ja. So, das ist der Gründer des größten Zirkus der Welt, damals zu seiner Zeit, später Ringling Brothers, Barnum & Bailey fusioniert. Die Wahrsagerin in so einem Zirkuszelt oder die Horoskopeschreiber, die finden so Formulierungen, wo man so, da kann ich zu relaten, das sagt mir was. Das ist eine Kunst, dieses Wording, diese Sprache. Ja. Ich hab mal mit jemand von der Swissair, das hat mir dann wirklich Angst gemacht, darüber gesprochen, dass er sagt, naja, die beste Synthese so sprachlich der Eigenschaften unserer Bewerber, das machen immer die Graphologen.
Oha.
Ja, weil die sind auch so Sprachgenies. Die können das dann alles so schön ausdrücken. Vor allen Dingen, wenn sie noch anderen Input, andere Daten nutzen können, dann verdichten die das in einer schönen Sprache, der man dann gut folgen kann. Das ist so, ja, es ist schwierig. Ne?
Das bedeutet, das hast du nochmal Graphologie mit reingebracht, mal so ein bisschen Richtung Schädeldeutung oder auch Voice Analysis. Ja, da gibt es ja auch oder gab es einige Systeme am Markt, die in der HR-Welt für relativ viel Aufruhr gesorgt haben, wo man behauptet hatte, man könnte Persönlichkeitsmerkmale an der Stimme erkennen und verschiedene Eigenschaften daraus lesen. Wo würdest du diese Themen einsortieren jetzt auf dieser Skala, sage ich mal, von nützlich, nicht nützlich, Spielerei, Nicht-Spielerei oder vielleicht auch schädlich?
Also Schädeldeutung lassen wir mal weg. Also das ist so diese alte Glaubenslehre, die das befördert, dass wir alles, was uns fremd ist, was anders aussieht, was anders geformt ist, eine andere Hautfarbe hat und ein anderes Geschlecht, dass wir das als fremd und nicht so wertvoll wie uns selber wahrnehmen. Das sind so archaische Urtriebe. Das würde ich gerne mal weglassen. Also Schädeldeutung, das ist einfach Quatsch, dass dir der Charakter da rauskommt aus der Schädeldecke und den Schädel dann formt.
Ja, aber so fing das an, ne? Also das ganze Thema Diagnostik.
Ja, so ist. Aber so, natürlich drückt Sprache was aus. Aber Sprache ist eben auch variabel. Ich brauche ja in der Eignungsdiagnostik, brauche ich ja irgendwie so halbwegs stabile oder förderbare Merkmale und nicht etwas, was ich sozusagen selber ganz bewusst steuern kann. Das habe ich ja schon im Interview, dafür brauche ich kein Instrument. Ne? Und ich würde aber jetzt zurückschrecken zu sagen, das ist alles nix, weil ich glaube, das kann noch kommen. Das ist ja so ein bisschen Zukunftsmusik. Ne? Also ich habe damals, als diese Firma da kam, von der du oder an die du wahrscheinlich denkst, die haben ja große Kommunikation gemacht und haben Preise gewonnen. Ich war am ersten Messestand bei denen, habe mir das alles erklären lassen, haben gesagt, super, wenn das funktioniert, das wird super. Da haben wir alle drauf gewartet. Das wird großartig. Und es kann auch sein, ich meine, wer hätte letztes Jahr noch gesagt, dass du eingeben kannst, schreib mir mal ein Anforderungsprofil für einen Account Manager und dann kommt da so eine Sprechmaschine, die natürlich meine Firma nicht kennt und nicht die spezifischen Anforderungen in meiner Firma, aber die mir da einen zusammenhängenden Text, den irgendwie ein Praktikantin oder Praktikant, den ich im Internet recherchieren lasse, auch nicht besser zusammengebastelt hätte, dass das auf Knopfdruck geht, in einer Geschwindigkeit, wo du Praktikant noch nicht mal die Aufgabe erklärt hast. Dann kommt von ChatGTP, kommt er schon zurück. Hey. Also ich bin sicher, dass ich da was tun würde. Ich weiß nicht wann. Und ich kenne jetzt kein technisches System, was jetzt heute auf dem Markt ist, was die Versprechen einhält. Oder auch die Wünsche, die wir damit haben. Manchmal werden die Versprechen ja gar nicht ausdrücklich versprochen, sondern es wird so was angedeutet und dann, das ist ja auch so eine menschliche Eigenschaft, die in der Eignungsdiagnostik übrigens störend ist, dass wir Lücken selber füllen mit unseren Projektionen. Und das Eingangsbeispiel mit der Intuition und den $110, das ist ja, man muss halt, ohne unsere Intuition wären wir ja komplett lebensuntüchtig. Wir können ja nicht dauernd wie Mr. Spock Wahrscheinlichkeiten berechnen ob wir links rumgehen oder rechts rumgehen oder wer jetzt den Podcast hört und ob ich dafür jetzt die richtige Sprache habe. Also ich könnte mich ja in meinem Kopf so verdrehen, dass ich überhaupt nichts mehr sagen kann, weil ich nur darüber nachdenke, weil das, was ich sagen könnte, vielleicht wie so. Also die Intuition, die Spontanität ist lebenswichtig, aber eben nicht, um Rechenaufgaben zu lösen.
Ich habe noch eine Frage. Wir haben gerade über diese Sprachanalyse gesprochen. Da ist mir dann in den Kopf gekommen, es gibt ja auch diese Videotools, dass quasi die Gestik der Person auch analysiert wird. Also ich finde das relativ zweifelhaft, wie gut das funktioniert. Zumal ja, glaube ich, das Ergebnis war, wenn irgendwie jemand viele Bücher im Hintergrund hatte, so wie bei dir das jetzt gerade der Fall.
Ja, genau.
Die hat dann tendenziell besser abgeschnitten als die Person, die vielleicht jetzt nur einen weißen Hintergrund hatten. Ist das auch ein Teil deines oder deiner Arbeit, dass auch solche Dinge, dass man darauf achtet, dass die Person ja vielleicht, ich nenne es jetzt mal, eine gewisse Präsentationskompetenz mitbringt?
Also ich bin wirklich der Skalierer. Ne? Ich mache Online-Assessments, in denen ich grundlegende Leistungsvoraussetzungen abfrage und damit dann Ergebnisse produziere, die ich den Hiring-Managern und Recruiterinnen und Recruitern, die dann Interviews machen, an die Hand gebe, damit die wissen, wo sie mehr bohren können. Also das Ergebnis eines psychologischen Messverfahrens ist keine Beschreibung, so ist der Mensch, sondern es ist eine Sammlung von Hinweisen, so wird der Mensch Wahrscheinlichkeiten, mit größerer Wahrscheinlichkeit wird er so rum sein als so rum, aber für den Einzelfall, das geht dann im Screening, wenn du 1000 Bewerbungen hast, brauchst du dich nur mit 50 zu befassen, aber in der Einzelfallanalyse heißt das, guck da im Gespräch nochmal hin und es gibt eine wunderbare menschliche Eigenschaft, die zum Glück noch nicht Einzug genommen hat in so kürzliche Sachen, das ist die Selbstreflexion. Über sich selber nachdenken zu können. Und ich bin zum Beispiel jemand, der manchmal zu detailgenau es lieber selber macht. Ne? Deswegen bin ich auch kein großer Unternehmer geworden, sondern eher so ein Fachexperte mit einem überschaubaren Team. Und da kann ich drüber nachdenken, da kann ich suchen, welche meiner Kolleginnen und Kollegen ergänzen mich da oder können das auch ab, dass ich da immer noch mal auch noch eine Idee dazu habe. Und das muss halt dann zusammenpassen. So, aber die Selbstreflexion ist eine große Hilfe, auch mit seinen besonderen Stärken, die dann auch besondere Rückseiten der Medaille haben. Mhm. Umzugehen.
Ne? Ich wollte gerade sagen, das kann unter Umständen auch mal ganz schön wehtun, wenn man feststellt, oh, das liegt mir vielleicht eigentlich gar nicht, ne? Obwohl ich das immer dachte, dass mir das liegt.
Genau. Jetzt ein Begriff, der mir so ein bisschen jetzt in den Kopf geschossen ist, wie ist denn dann das Thema Arbeitsprobe? Ist das dann auch ein Teil dieser Eignungsdiagnostik? Ist es irgendwie eine Art Testverfahren oder wo steht das denn begrifflich, wenn ich sage, ich lasse dich jetzt mal tatsächlich diese Arbeit machen, damit ich mal gucke, wie das so ist?
Wunderbar. Also wenn du einen Koch einstellen willst, red mit ihm doch nicht übers Kochen, lass ihn was kochen. So, und dann musst du halt gucken, wie repräsentativ ist die Arbeitsprobe. Ich hatte einen Physiklehrer an der Schule, der war Perser. Und der hat in Deutschland Physik studiert. Und der hatte uns erzählt, als ich nach Deutschland kam, konnte ich kein Wort Deutsch. Dann musste ich mich vorstellen, um mein Studium antreten zu können. Und mich hat der Professor zu sich nach Hause eingeladen. Ich habe mir vorgestellt, er wird mich fragen, wo ich herkomme, nach meiner Familie, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe alle diese Sachen gelernt. Ich konnte sonst nichts. Er hat mir bescheinigt, dass ich fließend Deutsch spreche. Also die Arbeitsprobe muss dann bei dem Koch eben nicht nur das eine Gericht, was er kann.
Ja.
Nein? Mhm. Das muss dann sozusagen, ne, das ist so ein typischer Wochenplan von uns. Da gibt's was Veganes, da gibt's was auf dem Grill und da gibt's was im Wok. Zeig uns das doch mal. Ja? Also das ist dann leichter, irgendwie ein verallgemeinerbares psychologisches Messinstrument zu konstruieren als eine Arbeitsprobe. Aber manchmal ist die Arbeitsprobe einfach besser und dann lohnt sich der Aufwand. Also beim Koch, ich würde immer einen Koch nehmen, der gezeigt hat, dass er kochen kann und nicht einen, der ein Kochbuch schreiben kann. Ne?
Mhm. Ja, jetzt mit Blick auf die Zeit auch vielleicht so die abschließende Frage, wenn jetzt jemand sagt, hey, das klingt alles total spannend, so haben wir das noch nie betrachtet, wir sind immer sehr Bauchgefühl gesteuert, wir würden da gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Was wäre dann jetzt da der erste sinnvolle Schritt, den ein HR-Mensch tun könnte?
Mich anzurufen, 01761969701.
Das wäre eine gute Option.
Also, es gibt eben für die Leute, die das gelernt haben, gibt es Zertifikate. Die haben das bestätigt, dass sie sich mit Eignungsdiagnostik auseinandergesetzt haben. Da gibt es so ein paar Institutionen, wo diese Leute dann da auch registriert sind. Kann man nachlesen, gibt es Register für. Ansonsten ist das ein noch nicht so ausgelaugter Suchbegriff auch, nach Eignungsdiagnostik einfach mal zu suchen. Und dann im Netzwerk zu fragen, wer hat denn schon mal einen Test gemacht? Und da ist es dann so, wenn einer einen empfiehlt und begeistert ist, kann man da hingehen. Wenn einer sagt, ach, wir haben das ausprobiert mit der Psychologie, das ist alles Quatsch, dann würde ich mal so ein bisschen Selbstreflexion anregen. Wie macht ihr das, wenn ihr zum Zahnarzt geht? Die Psychologen sind leider nicht wie die Zahnärzte. Wenn einer einmal einen Psychologen getroffen hat und das war nichts und es gibt gute und nicht so gute, dann sagt er, Psychologie ist Mist, probiere ich nie mehr wieder. Macht es so ein bisschen, wenn ihr Zahnschmerzen habt, dann geht ihr auch zweimal und sucht euch nochmal einen anderen Zahnarzt, bis die Zähne drin bleiben. Ihr wollt nicht einfach Zähne verlieren. Also gebt den Anbietern von guten Tests auch die Chance, sich zwischen den vielen Missverständnissen irgendwie auch zu zeigen und habt ein bisschen Geduld. Und ich meine das ernst. Also ruft mich gerne an.
Sehr schön.
Ich denke jetzt so ein bisschen an den Personaler. Ich sag mal, kleines Unternehmen, 150, 200 Mitarbeiter. Es gibt eine nette Dame oder einen Herrn, die sich komplett um die Personalarbeit kümmert. Und die Person sagt dann, also ich bin total überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist. Aber das kann ich selber machen. Ja, ich google mir das zusammen. Oder fragt ChatGPT, ja, die wirft mir dann die passenden Fragen aus, ein Gespräch kann ich führen, einen Online-Test kann ich auch erstellen, da gibt es genug Software für. Nach meinem Verständnis, ne, würde ich auch eher einen Profi bevorzugen. Aber wäre das nach dem Motto, lieber auf diesem Weg statt gar nicht?
Naja, ich habe auch selber irgendwann schon mal Elster gemacht. Aber ich bin so froh, dass ich das nicht mehr machen muss.
Sehr schönes Beispiel, ja.
Ein guter Vergleich, ja.
Ich habe als Student Autos repariert. Ich bin so froh, dass ich keine Autos mehr reparieren muss. Und ich bin auch froh, dass der Bosch-Dienst das richtige Instrument hat, um nachzugucken. Und dass da keiner mehr davor steht und klopft und hört und sagt, mein Bauchgefühl sagt mir, sie können damit noch fahren, ne? Ja. Sondern dass es einfach Messinstrumente gibt. Es gibt so ein schönes, nein, es ist eigentlich kein schönes Bild. Es gibt einen Film über Pilotinnen und Piloten, die sich überschätzen im schlechten Wetter. Und das ist einfach auch so eine menschliche Eigenschaft. Wir, die Piloten, die so kleine Maschinen fliegen, die fliegen mit ihrem Popo, mit ihrem Hinterteil. Aber das Hinterteil kann nicht unterscheiden zwischen Schwerkraft und zwischen Beschleunigung. Wenn die Beschleunigung in die falsche Richtung geht und groß genug ist, dann verwechseln die oben und unten. Und das ist eben dann dramatischer, als statt 5 Dollar 100, 10 Dollar zu sagen, die überleben das dann nicht. Ne? Also und ja, ich höre immer, lass uns HR ein bisschen professioneller machen. Warum ein bisschen? Ich höre immer, die DIN 33430 ist schwierig zu lesen. Ja, es gibt eine Fachsprache. Aber wenn in dem Buch steht, naja, ich benutze in meinem Buch mal Dynamik und Komplexität als Synonyme, das kann ich doch nicht ernst nehmen. Ich mache eine Potenzialanalyse, aber ich gucke nicht auf Potenzial, sondern eigentlich frage ich nur nach Befindlichkeiten. Das ist doch keine Potenzialanalyse. Also irgendwie müssen wir uns da so ein bisschen die Begriffe festzurren und nicht nur ein bisschen professionell werden. Und es gibt halt die DIN 33430. Die kann man sich im Beuth-Verlag kaufen, kostet so viel wie ein gutes Fachbuch. Es gibt auch einen Kommentar dazu. Da ist die ganze DIN auch drin, kostet auch so viel wie ein gutes Fachbuch. Und ja, das ist ein Thema, mit dem kann man sich ernsthaft befassen. Und natürlich gibt es große Unternehmen, die auch selber Tests entwickeln. Nur, die haben als Vergleichsmaßstab nur die Bewerber bei ihrer eigenen Firma. Und die merken dann nicht, wenn die guten Bewerber vielleicht schon längst sich nicht mehr bei der Sparkasse Köln-Düsseldorf, die gibt es nicht, deswegen nenne ich die, damit sich keiner angesprochen fühlt. Ne? Also stellt euch vor, eine Sparkasse Köln-Düsseldorf. Das wäre ja nur, boah. Aber das sind die Rheinland-Geschichten. Und die bewerben sich gar nicht mehr, sondern die gehen lieber in ganz andere Branchen oder zu anderen Instituten. Deswegen macht es Sinn, mit jemandem zu arbeiten, der da auch einen Marktüberblick und Benchmark anbieten kann.
Sehr schön. Und jetzt haben wir auch ganz viel Einblicke erhalten. Ich denke, Interesse ist geweckt. Würde ich sagen, wir sagen ganz herzlich danke, dass du mit dabei warst in unserer allerersten Folge von Klartext HR Deep Dive. Und ich glaube, wir sind schon auch wirklich ganz schön tief rein.
Das war die erste Folge. Wow, danke.
Du bist unser Pilot sozusagen. Ja, genau.
Ich bin der Versuchskaninchen. Danke.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich fand das sehr, sehr spannend und waren auf jeden Fall ein paar Dinge dabei, die ich auch noch für mich mitnehmen kann. Und da ich da grundsätzlich davon überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist, ist halt nur noch die Herausforderung, die Überzeugung in eine Organisation dann zu tragen.
Das war eine weitere Folge Klartext HR Deep Dive. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan und Tobi.